Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute geht es weiter in unserer Predigtreihe aus dem Johannesevangelium. Und ich möchte zu Beginn den Text lesen. Der steht im Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 22 bis 36. Johannes 3, Verse 22 bis 36. Da heißt es: Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa, und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist überall. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich möchte noch beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Danke, Herr, für dieses Wort, das wir heute vor uns haben. Danke, dass wir hier so viele wunderbare Einsichten, die du dem Johannes geschenkt hast, finden können. Hilf uns bitte, dass wir wirklich hinhören, was du uns sagen möchtest, dass wir das aufnehmen können und dass wir deine Herrlichkeit sehen. Amen. Unser Text geht los mit: Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa, und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war, und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Wir haben hier eine besondere Zeit im Leben Jesu und auch im Leben des Johannes. Der Johannes war von Gott mit einem besonderen Auftrag in den Dienst gesetzt worden. Sein Auftrag, und das war schon vor seiner Geburt geplant. Und wir finden in der Bibel auch die Geschichte davon, wie es dazu gekommen ist, wie Gott eingegriffen hat im Leben der Eltern von Johannes. Das war seine Aufgabe, dafür hat Gott ihn eingesetzt. Und er war dabei, seine Aufgabe zu erfüllen, den Weg für den Messias vorzubereiten. Und diese Zeit, die wir uns heute anschauen, das ist eine Zeit gewesen, wo sich der Dienst des Johannes und der Dienst von Jesus überschnitten haben, zeitlich. Also das heißt, es hat sowohl der Johannes noch seinen Dienst ausgeführt, als auch Jesus, der seinen Dienst gerade erst begonnen hatte. Und so kam es zu dieser sehr interessanten Episode, wo beides gleichzeitig läuft, wo beide Dienste noch parallel laufen. Und wir finden hier in Vers 24 den Hinweis, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Das ist nämlich das, was mit ihm passiert ist, so wie mit vielen Propheten aus dem Alten Testament. Er wurde ins Gefängnis geworfen, er wurde letzten Endes getötet für, ja, dafür, dass er den König oder eher noch seine Frau verärgert hatte. Aber das ist noch die Zwischenzeit. Hier hat der Johannes noch gelebt. Und wir finden hier noch etwas anderes Interessantes. Johannes hat ja schon länger diesen Dienst versehen gehabt. Er hat Leute getauft, er hat Leute zur Buße gerufen und getauft. Und wir haben ja im Anfang vom Johannesevangelium gesehen, dass auch Jesus sich hat von Johannes taufen lassen. Und jetzt sehen wir, dass auch Jesus praktisch denselben Dienst tut. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und tauft. Er macht praktisch das Gleiche, was der Johannes macht. Eigentlich könnte uns das seltsam vorkommen. Warum macht Jesus das Gleiche wie Johannes? Johannes sollte doch für Jesus den Weg vorbereiten. Aber der Punkt ist der, Johannes hat eben die Leute auf den Messias vorbereitet. Er hat die Leute auf das kommende Reich Gottes vorbereitet. Und seine Predigt bestand im Wesentlichen darin, dass er die Leute zur Buße aufgerufen hat. Aber das ist doch auch genau das, was wir brauchen, wenn wir zu Jesus kommen wollen. Auch wir müssen Buße tun. Und auch Jesus predigt letzten Endes dasselbe hier, dass die Menschen Buße tun sollen. Diese Taufe war praktisch dieselbe Taufe, die der Johannes auch durchgeführt hat. Wenn wir das jetzt in Vers 22 so anschauen, könnte man meinen, Jesus selbst würde persönlich derjenige sein, der das tauft. Im nächsten Kapitel, Kapitel 4, Vers 2, finden wir einen Hinweis, dass das eigentlich nicht so war. Da heißt es, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Also der Dienst war unter der Leitung, unter der Autorität von Jesus, aber getauft haben tatsächlich seine Jünger. Und Johannes taufte eben auch, nur an einem anderen Ort. Und hier in Vers 23 noch der Hinweis, weil viel Wasser dort war. Als Randnotiz, würde die Taufe darin bestehen, dass man sich letzten Endes nur irgendwelche Tropfen vom Wasser drüber sprenkeln lässt, würde dieser Hinweis keinen Sinn machen. Da würde die Menge des Wassers keinen Unterschied machen. Da würde eine Schale oder ein Eimer mit Wasser reichen. Aber wir finden hier den Hinweis, dass dort viel Wasser war. Also war die Menge des Wassers relevant für die Taufe. Und da können wir sehen, die Taufe, die hier durchgeführt wurde, war eine Taufe des Untertauchens und nicht nur des Besprenkelns mit Wasser. Und dann in Vers 25 passiert etwas Interessantes. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Manche Übersetzungen übersetzen hier einem Juden, also einem konkreten Juden. Andere sagen einigen Juden. Jedenfalls gab es hier einen Streit zwischen den Jüngern des Johannes einerseits und Juden andererseits. Wer waren denn jetzt eigentlich diese Juden und was war das Thema hier? Hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche denken, weil die Reaktion der Jünger des Johannes ja die ist, dass sie zum Johannes gehen und ihn auf Jesus ansprechen und seinen Dienst, dass das möglicherweise Jünger von Jesus waren, um die es geht. Also jüdische Jünger von Jesus, die sich mit den Jüngern des Johannes gestritten haben über irgendeinen Punkt und ja, daraufhin ist dann das Ganze losgegangen. Es ist möglich, andererseits, wenn es Jünger Jesu waren, hätte ich jetzt eher erwartet, dass das auch so direkt drin steht. Aber wir finden nur den Hinweis, dass es Juden waren oder ein Jude. Und das lässt aus meiner Sicht eher vermuten, dass das einfach einfach normale Juden waren, die weder dem Herrn Jesus nachgegangen sind, noch dem Johannes. Und möglicherweise waren das Pharisäer oder andere religiöse Führer. Wir sehen das immer wieder, dass Pharisäer sowohl mit dem Johannes in Kontakt waren, als auch mit Jesus. Die waren in seiner Nähe, haben irgendwelche Fragen gestellt und so weiter. Und das würde sich perfekt einreihen in diese Reihe von Tests und Provokationen, die von deren Seite gekommen sind. Und das Thema dieser Streitigkeit war die Reinigung. Reinigung war überhaupt ein wichtiges Thema für Pharisäer und nicht nur. Das ist ein recht wichtiges Thema im levitischen System. Also es könnte sowohl sich direkt auf die Taufe bezogen haben, als auch auf andere Fragen der Reinigung. Hier steht es ganz allgemein. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und ich denke, das Wahrscheinlichste war, dass es eben so eine Provokation war, dass Leute zu den Jüngern des Johannes gegangen sind, provoziert haben und vielleicht hingewiesen haben, schaut her, ihr seid doch diejenigen, die taufen, der Johannes tauft doch die ganze Zeit schon, schaut mal her, da ist Jesus und tauft auch, was ist denn das jetzt, was hier passiert? Ist das jetzt eine Konkurrenzveranstaltung? Die Jünger des Johannes, was auch immer da genau gesagt wurde bei dem Streitgespräch, sind hier ziemlich aufgegangen. Und wir sehen, die sind weggegangen von dieser Streitigkeit und kamen zum Johannes. Weil sie wollten Klarheit bekommen über die Situation, über das, was da wirklich los ist. Vers 26. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Wen meinen sie jetzt eigentlich? Von wem sprechen sie hier? Sie sprechen ganz offensichtlich vom Herrn Jesus. Aber sie nennen ihn nicht einmal beim Namen. Das klingt nicht sehr, nicht nach Ehre, die sie dem Herrn Jesus geben, sondern eher abfällig. Ja, der da, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Es klingt so, als wäre das aus der Sicht der Jünger so eine falsche Sache, die hier passiert. Das ist nicht richtig. Eigentlich ist doch der Johannes derjenige, der taufen soll. Und der Johannes hat ja den Jesus getauft. Und was passiert jetzt? Eine Konkurrenzveranstaltung. Der wurde doch gerade getauft und wir haben das gesehen im Kapitel 1 vom Johannesevangelium. Und jetzt tauft er selber. Was ist denn jetzt los? Der Johannes hat doch die Aufgabe, den Weg für den Messias vorzubereiten und für das Reich Gottes. Und hier ist die Rede davon, dass Johannes Zeugnis für ihn abgelegt hat. Wollen wir nur ganz kurz uns daran erinnern, was das Zeugnis eigentlich war? Was hat denn Johannes gesagt? Wir müssen nur ein bisschen zurückblättern. Im ersten Kapitel heißt es ab Vers 15, Johannes 1 ab Vers 15, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wir sehen dieses große Zeugnis, das der Johannes abgelegt hat über den Herrn Jesus. Und es scheint so, als hätten seine Jünger gar nichts verstanden. Die sehen hier ein Problem. Die sehen hier etwas Falsches, das passiert. Der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Das ist auch noch so eine Sache. Sie denken, jedermann kommt dahin. Und es stimmt in gewisser Weise, weil es sind viele Leute zu ihm gegangen. Wir sehen das durch den Dienst Jesu immer wieder, wie teilweise Tausende von Menschen sich um ihn geschart haben und von ihm hören wollten und so weiter. Und zu der Annahme von den vielen Menschen, jedermann, da hat Johannes noch später ein bisschen was zu sagen. Aber schauen wir, was der Johannes zu dem Ganzen sagt. Vers 27. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Was meint er jetzt damit? Mich erinnert das ein bisschen an das, was Hiob mal gesagt hat, in Hiob 1, 20 bis 21. Da heißt es: Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Das war, nachdem er die ganzen schlechten Nachrichten bekommen hat. Und er sprach: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Johannes ist sich ganz offensichtlich dessen bewusst, dass sein Dienst nicht etwas ist, was er sich selber erarbeitet hat. Das ist nicht sein großer Verdienst. Der große Johannes hat sich das erarbeitet durch seine heldenhaften Taten, durch seinen Glauben oder sonst etwas. Er ist sich dessen bewusst, dass ihm das vom Himmel, von Gott gegeben wurde. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Und wenn es vom Himmel gegeben ist, dann kann es auch vom Himmel genommen werden. Wobei, der Dienst des Johannes wurde ihm ja gar nicht genommen. Er hat ihn ja weiterhin ausgeführt. Er hat ja weiterhin die Leute zur Buße aufgerufen. Und er hat weiterhin getauft, wie wir in Vers 23 gesehen haben. Ich denke, dass wir hier noch mehr sehen können. Der Dienst, den Jesus tut, auch den hat sich der Herr Jesus nicht an sich gerissen, sondern es ist auch ihm vom Himmel gegeben. Das heißt, es ist Gottes Wille. Johannes erkennt die Souveränität Gottes an, dass Gott handeln kann, wie er möchte, dass er entscheiden kann, wer welchen Dienst hat, dass er Dienste vergeben kann und Dienste auch wieder nehmen kann. Also anstatt unzufrieden zu sein und zu sagen, ja, ich bin doch derjenige, der taufen soll, wie es die Jünger offensichtlich wollten und ihn dazu provozieren wollten zu so einer Reaktion, sieht Johannes das ganz anders. Er erkennt die Souveränität Gottes an. Und weiter sagt er in Vers 28, ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Johannes wurde ja vorher schon gefragt, bist du der Christus? Die Leute wollten ja wissen, wie sie ihn einordnen sollen. Wer ist das eigentlich? Aber er hat konsequent gesagt, er ist es nicht, sondern er bereitet den Weg für den Messias vor. Und dann, als der Messias gekommen ist, so wie wir hier im Kapitel 1 gesehen haben, da hat er es ganz eindeutig gesagt. Für ihn war es klar, wer Jesus ist. Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Johannes weiß, er ist nicht die Hauptfigur in all dem. Er ist nur derjenige, der den Weg vorbereitet. Er ist die Stimme in der Wüste. Nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Aber was ist das für eine Ehre, vor dem Herrn Jesus hergesandt zu sein? Es ist nicht so, dass er irgendwie depressiv wird und sagt, ja, alles umsonst, ich bin ja eh nichts. Er sieht etwas Großes offensichtlich da drin. Ich bin vor ihm hergesandt. Welcher Mensch hatte denn diese Ehre? Niemand außer dem Johannes. Viele Propheten haben vom Herrn Jesus prophezeit, dass er kommen wird, haben viele Details über sein Leben gesagt. Jesaja, Malachi, selbst in Mose können wir vieles dazu finden. Aber Johannes war derjenige, der ihn sehen konnte. Nach all den Propheten, die auf Jesus hingewiesen haben, ist er der einzige Prophet, der ihn jemals sehen konnte, der direkt auf ihn hinweisen konnte. Das ist eine Ehre. Aber dennoch ist er nicht die Hauptfigur. Er ist nicht derjenige, um den es geht. Weiter sagt er in Vers 29, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Jetzt spricht Johannes ein anderes Thema an, beziehungsweise er führt ein neues Argument an. Und wenn wir hier von Braut und Bräutigam lesen, in Bezug auf einen Menschen, beziehungsweise in Bezug auf Gott letzten Endes, dann wirft das einige Fragen auf, beziehungsweise das erinnert uns an manche Sachen. Im Alten Testament wurde Israel immer wieder als Ehefrau Gottes dargestellt. Und wir sehen das in den Propheten immer wieder, in verschiedenen Büchern. Im Neuen Testament ist die Gemeinde als Braut dargestellt, auch an vielen verschiedenen Stellen. Und ich möchte jetzt nicht auf diese ganzen weiteren Fragen dazu eingehen, was ist mit der Ehefrau, was ist mit der Braut. Der William MacDonald meint in seinem Kommentar dazu, dass es an dieser Stelle weder um Israel noch um die Gemeinde geht, sondern dass hier einfach allgemein die gemeint sind, die vom Johannes weggehen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Und im alten Israel war es nach den Hintergrundinfos, die ich dazu gehört habe, so, dass die Rolle des Freund des Bräutigams eigentlich noch über das hinausgeht, was bei uns der Trauzeuge macht. Der Trauzeuge ist ja bei uns auch eine wichtige Figur bei einer Hochzeit. Er hat verschiedene Aufgaben und er trägt dazu bei, dass die Hochzeit gelingt. Aber im alten Israel hat er noch weitere Aufgaben gehabt. Und zwar war er unter anderem auch für den Schutz des Raums von der Braut verantwortlich. Also man könnte vielleicht sagen, er war sogar eine Art von Bodyguard oder so etwas. Also er hat mehr gemacht, er hat mehr organisiert, es war einfach eine wichtigere Rolle noch. Aber letzten Endes, der Freund des Bräutigams dient dem Bräutigam. Er beschützt die Braut und dient der Braut und dient den Leuten im Namen des Bräutigams. Und dann, wenn der Bräutigam kommt, und der Freund des Bräutigams hört ihn, nachdem die ganze Feier wahrscheinlich schon abgelaufen ist, dann freut er sich, weil dann hat er sein Ziel erreicht. Er hat seinen Dienst erfüllt. Die Mission ist gelungen. Alles ist fertig und der Bräutigam ist da. Und wir sehen diese Freude, die der Johannes hier ausdrückt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Das war seine Freude. Das war das, worauf er hingearbeitet hat. Und der Bräutigam ist da. Und Johannes hat allen Grund, sich zu freuen. Anstatt neidisch zu werden, anstatt irgendwie zu versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, reagiert Johannes ganz anders. Er versteht, warum er da ist. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Hochzeit und ihr seht den Trauzeugen, wie er, anstatt seine normale Rolle zu erfüllen, versucht, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Oder eine Trauzeugin, die rumläuft, auffällig gekleidet und laut und versucht, dass alle auf sie schauen. Und man schaut vielleicht eine Zeit lang zu, aber nach einer Weile wird es immer seltsamer für alle. Das ist doch absurd. Sie müssen doch wissen, warum sie auf der Hochzeit sind. Warum bist du hier? Was machst du hier? Wer soll hier überhaupt gefeiert werden? Der Johannes hat keine Missverständnisse dieser Art. Er weiß genau, warum er hier ist. Und mehr noch als das. Er nimmt das nicht resigniert hin. Es ist nicht so, wie wir bei Hiob gelesen haben, der jetzt sich irgendwie beraubt sieht oder so etwas. Oder dass ihm etwas weggenommen wurde. Sondern das ist seine Freude. Das ist sein Ziel. Das ist das, wofür er hier ist. Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ihm ist klar, dass seine Rolle, auch wenn sie jetzt nicht sofort aufhört, und er hat ja nicht gestoppt, nachdem er Jesus gesehen hat, wir haben ja gesehen, er tauft weiterhin, er ruft die Leute weiterhin zur Buße auf. Aber ihm ist klar, dass seine Bedeutung und die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, abnehmen muss. Es wäre nicht richtig, wenn Johannes versuchen würde, weiterhin die Leute von Jesus weg auch noch zu sich zu ziehen. Er muss wachsen, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dann argumentiert er, warum das so ist. Vers 31, der von oben kommt, ist über allen, der von der Erde ist. Der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Er macht einen riesigen Unterschied zwischen sich und dem Herrn Jesus. Er sieht, dass er selbst nur ein Mensch ist, obwohl Gott im Leben seiner Eltern so wunderbar eingegriffen hat. Obwohl Gott für seine Geburt gesorgt hat, obwohl seine Eltern eigentlich kinderlos waren. Obwohl er den Heiligen Geist bekommen hat, noch bevor er geboren wurde. Und Gott all das in seinem Leben bewirkt hat. In ganz besonderer Weise. Ist er sich dessen bewusst, er ist letzten Endes nur ein Mensch, so wie wir alle. Er ist einfach nur ein Mensch. Ja, Gott hat besonders in seinem Leben gewirkt. Ja, Gott hat ihm besondere Aufgaben gegeben. Aber er ist nur ein Mensch. Und alles, was er weiß, das musste er lernen. Er musste es lernen, so wie wir es lernen müssen. Aber Jesus ist nicht so. Jesus kommt von oben. Er kommt aus dem Himmel. Er ist über allen. Und warum ist das so bedeutsam? Also erstens mal, weil Jesus einfach ein komplett anderes Wesen ist als wir Menschen. Weil er Gott ist und nicht nur Mensch alleine, so wie wir. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Also wenn Jesus spricht, dann spricht er nicht von etwas, was er irgendwo gehört hat oder irgendwie verstanden zu haben meint, sondern er spricht davon, was er selbst gesehen hat. Wie viel mächtiger ist das Zeugnis von einem Augenzeugen als von jemandem, der etwas vom Hörensagen kennt oder der irgendwas irgendwo gelesen hat oder sich irgendwas zusammengereimt hat. Er hat es gesehen, und wenn er spricht, dann spricht er nicht etwas Erfundenes oder Zusammengereimtes. Er ist Augenzeuge, er kommt aus dem Himmel. Und dann sagt der Johannes, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Also was jetzt? Kommt jedermann zu ihm oder nimmt ihn niemand an? Das sind zwei so absolute Aussagen. Was stimmt denn jetzt? Es war letzten Endes so, dass zwar viele Menschen zum Herrn Jesus gekommen sind, aber am Ende waren nur wenige Jünger übrig. Als Jesus gestorben war und auferstanden war, da waren nicht die Massen Nachfolger Jesus, sondern es waren nur wenige. Letzten Endes wurde er insgesamt abgelehnt. Das Volk hat ihn insgesamt abgelehnt. Deswegen finden wir hier diese Aussage, sein Zeugnis nimmt niemand an. Wir müssen das natürlich so verstehen, dass das eine allgemeine Aussage ist. Also generell ist die Reaktion des Volkes Ablehnung, nicht Annahme. Und es sind nur wenige, es sind nur Ausnahmen, die ihn tatsächlich annehmen. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Warum ist das so? Weil Gott durch sein ganzes Wort hindurch vom Herrn Jesus gesprochen hat. Er hat so viele Prophetien gegeben. Auch im Leben von Jesus hat er als Stimme vom Himmel teilweise gesprochen und hat den Menschen den Dienst vom Herrn Jesus bestätigt. Hat den Herrn Jesus als Person bestätigt. Und wenn jemand ihn annimmt, bestätigt er, dass Gott wahrhaftig ist. Also er bestätigt, ja, das, was Gott alles gesagt hat, das stimmt. Und da sehen wir den Punkt, wo sich die Wege trennen. Man kann nicht sagen, ja, ich glaube an Gott, ja, ich folge Gott nach, aber Jesus, das ist so eine andere Frage, das sehe ich etwas anders. Wenn du glaubst, dass du dem Gott der Bibel nachfolgst, dann gibt es für dich keine Möglichkeit, diesem Gott nachzufolgen und gleichzeitig Jesus abzulehnen. Wenn du das machst, dann sagst du damit, Gott ist ein Lügner, weil dann streichst du alles durch, was er über den Herrn Jesus gesagt hat. Aber wenn du sein Zeugnis annimmst, dann bestätigst du, dass Gott wahrhaftig ist. Dann sagst du, ja, ich glaube das, was Gott gesagt hat. Und ich nehme sein Wort an, ich nehme seinen Sohn an. Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Wieder sehen wir, Jesus spricht nicht einfach etwas, was er selber erfindet. Er sagt das, was Gott sagt. Er sagt die Worte Gottes. Und Jesus hat den Heiligen Geist in einem besonderen Maße bekommen, anders als der Johannes, anders als wir alle. Jesus hat den Heiligen Geist in Vollmaß bekommen, sozusagen. Und wenn Jesus spricht, dann sind das wirklich die Worte Gottes. Er kommt vom Himmel, er hat es gehört, er sagt, was er gesehen hat, aber er spricht die Worte des Vaters. Er ist geleitet durch den Heiligen Geist. Die ganze Dreieinigkeit wirkt durch den Dienst des Herrn Jesus. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht vom Himmel gesagt hat. Wir haben vorher gelesen in 3 Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber er liebt auch den Sohn. Gott liebt den Sohn. Und ich weiß nicht, ob oder wie bekannt das ist, aber wenn ihr mal in der Bibel nachschaut, was ist das erste Mal, dass das Wort Liebe überhaupt auftaucht? In welchem Kontext taucht es auf? Weiß das jemand? Genau. Es war in dem Kontext von Abraham. Und zwar, wo Gott die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn angesprochen hat. Das ist doch interessant. Nicht im Garten Eden, nicht mit Adam und Eva, nicht in Bezug auf Ehe oder sonst irgendwas, sondern die Liebe zwischen einem Vater und seinem Sohn. Und ich denke, das hat sehr gute Gründe. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Jesus ist der Erbe. Er ist der, der alles sowieso erschaffen hat. Und er ist derjenige, der auch alles bekommt. Er ist der Erbe von allem. Alles ist in seiner Hand. Er ist nicht einfach irgendjemand, sondern er ist der Erbe vom gesamten Universum. Und von allen und allem, was darauf ist. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Auch interessant. Wir bekommen es nicht irgendwann mal. Wir haben nicht die Hoffnung, irgendwann einmal ewiges Leben zu haben, sondern wer an den Sohn glaubt, der hat es schon. Der hat das ewige Leben. Und wenn du an den Herrn Jesus glaubst, dann kannst du gewiss sein, du hast das ewige Leben. Und das ist etwas, was niemand dir nehmen kann. Im Umkehrschluss heißt es aber, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auch hier ist es nicht so, dass Gott vielleicht irgendwann mal zornig sein wird mit dir, sondern wenn du an den Sohn nicht glaubst, dann ist der Zorn Gottes bereits jetzt auf dir. Du lebst jetzt unter dem Zorn Gottes. Und die Frage ist nicht, wird Gott irgendwann mal zornig sein, sondern die Frage ist, willst du, dass der Zorn Gottes auf dir bleibt in Ewigkeit? Oder willst du das ewige Leben haben? Und der Vers 36 macht diesen Unterschied glasklar. Der Punkt ist, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben, aber wer an den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir sehen, wie bedeutsam die Frage der Haltung zum Sohn ist. Und Johannes macht es seinen Jüngern gegenüber sehr deutlich. Und jetzt schaut euch mal an, wohin wir gekommen sind. Vers 26 kamen die Jünger und fragten nach, ja, der da, jenseits des Jordan, der tauft. Und jetzt kommen wir dahin, dass an Jesus sich alles entscheidet. Das ist nicht der da, das ist nicht irgendwer, sondern das ist, er ist alles. An ihm entscheidet sich alles. An deiner Haltung zu ihm, an deiner Beziehung zu ihm entscheidet sich alles. Zum Schluss möchte ich noch eine, ich würde vielleicht sogar sagen, Parallelstelle sagen, wo etwas ganz Ähnliches passiert. Und zwar geht es da um die Verklärung Jesu in Markus Kapitel 9. Wir haben gesehen, wie die Jünger vom Johannes Jesus völlig missverstanden haben. Sie haben alles völlig falsch eingeordnet und der Johannes stellt das richtig, bis am Ende nur noch Jesus strahlt und der Johannes komplett im Hintergrund verschwindet. Das ist das, was der Johannes für seine Jünger macht und auch für uns macht. Und etwas ganz Ähnliches hat Jesus einige seiner Jünger erleben lassen. In Markus 9, die Verse 2 bis 8. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose. Die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Auch hier haben wir ein Missverständnis. Petrus meint, ja, wir haben hier 3 Personen, wir haben hier den Mose, der wichtig ist, wir haben den Elia, der wichtig ist und der Jesus, der wichtig ist. Erinnert ein bisschen an das, was wir gelesen haben, wo sich die Jünger des Johannes über Streitfragen des Gesetzes unterhalten haben, das von Mose kommt und sind zum Propheten gegangen, um das Ganze mal einordnen zu lassen. Und am Schluss steht Jesus alleine da, so wie Johannes das dargestellt hat. Du kannst nicht Gesetz und Propheten neben Jesus stellen. Das heißt nicht, dass Gesetz und Propheten keine Rolle spielen, dass wir das irgendwie über Bord werfen müssen. Das dürfen wir nicht. Aber wir dürfen nicht an Schatten und Symbolen festhalten, wenn der König dasteht. Und was sehen wir dann hier in Markus 9, ab Vers 7? Da kam eine Wolke, die überschattete sie. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Amen.